Herzlich willkommen, lieber Johannes, zu einer neuen Folge von Viva Talks. Heute wollen wir über das Thema Veränderungen in Unternehmen sprechen. Und als allererstes würde ich an dich übergeben für eine kurze Vorstellung.
Danke, Lisa. Schön, dass ich bei euch sein darf. Mein Name ist Johannes Liegel. Ich bin Unternehmensberater und beschäftige mich ganz viel mit Transformationen und Veränderungen in Unternehmen und in Organisationen und freue mich, dass ich heute über das Thema mit dir sprechen darf.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Sehr, sehr spannend. Wir haben ja heute den ganzen Vormittag gemeinsam verbracht, um auch über Veränderungen bei Viva Talks zu sprechen. Und da ist mir aufgefallen, wie relevant das Thema auch für alle Unternehmen da draußen ist. Gerade jetzt auch in der aktuellen Zeit mit KI und Co. verändert sich stetig sehr viel. Daher kannst du mir mal erklären, was Veränderungen sind, wie sie Unternehmen treffen und ob du es eher persönlich positiv oder negativ für Unternehmen wahrnimmst.
Also ich glaube, wir können uns gar nicht so entziehen, festzustellen, dass sich so ein bisschen die Taktzahl beim Thema Veränderungen verändert hat. Und dass wir das, was wir früher oder vielleicht noch vor 20 Jahren so im Zeitraum von einem Jahrzehnt erlebt haben, dass wir das manchmal heute in ganz unterschiedlichen Kontexten in einem 6-Wochen-Rhythmus erleben. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Herausforderungen, die damit verbunden sind, auch schneller und größer werden an vielen Stellen. Und das heißt natürlich auch, dass sich nicht jeder damit so einfach tut. Also wenn wir an uns selbst denken, die kleinen und großen Veränderungen, die uns so betreffen im Privatleben, die fallen uns ja auch nicht immer leicht. Und da gibt es Veränderungen, die kommen uns entgegen, weil wir uns das vielleicht sowieso gewünscht haben oder weil da der Antrieb ohnehin da war. Dann gibt es aber auch Veränderungen, die schwieriger sind. Ich erinnere mich letztens, da war ich in der Gegend unterwegs, wo ich früher gewohnt habe in München. Und da gab es unheimlich viele kleine Restaurants und Bars und das war irgendwie so das erweiterte Wohnzimmer. Und dann bin ich da hingekommen und da sind jetzt 3 Burgerläden mit Neonbeleuchtung. Und das hat schon was mit mir gemacht. Und das war nicht unbedingt so, dass ich das gut annehmen konnte in dem Moment. Und wenn wir das so auf die Unternehmensebene heben, dann gibt es auch Veränderungen, die wir uns wünschen und die wir irgendwie anstreben, weil wir uns davon was erhoffen, was gut ist. Und dann gibt es natürlich aber auch Veränderungen, mit denen wir umgehen müssen, die wir uns nicht ausgesucht haben.
Warum glaubst du, fällt der Umgang mit Veränderung den Menschen so schwer?
Na, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, sagt man ja durchaus so. Und Gewohnheiten und auch das, was wir gewohnt sind, das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Orientierung. Und das lässt uns auch so ein bisschen unsere Kondition besser einschätzen. Also wenn ich in so eine Arbeitswoche starte und gut einschätzen kann, ist das gut machbar, nicht nur zeitlich, sondern auch mit dem Workload, dann fühle ich mich besser, wie wenn ich in so eine Woche starte, in der ich sage, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was am Dienstagmittag passieren wird und wie mein Donnerstag aussieht. Mhm. Und ich glaube, dass Veränderung immer dann bewältigbarer wird, wenn wir selber uns einen guten Plan machen, wenn wir selber uns damit auseinandersetzen, wie bewältigen wir das denn im Einzelnen und in gewissen Schritten.
Und wie kann so ein Plan aussehen? Also angenommen, ich bin ein Unternehmen und ich weiß, dass ich mich in den nächsten Jahren stetig verändern muss, weil einfach die Gegebenheiten das von mir erwarten und ich sonst nicht mehr auf dem Markt bestehen bleiben kann. Wie würdest du vorgehen?
Ich glaube, so der Dreh- und Angelpunkt ist erstmal zu überlegen, was erwarte ich denn für eine Veränderung oder auf welche Veränderung will ich mich denn vorbereiten? Und ist die Veränderung so, dass die Notwendigkeit schon längst da ist, also dass ich reagieren muss, oder möchte ich mich ganz bewusst darauf vorbereiten? Und dann muss man natürlich auch unterscheiden, von welcher Veränderung sprechen wir. Ne? Geht es um eine neue Software, die ich einführe, dann ist dieser Veränderungsrahmen wahrscheinlich ein etwas geringerer, wie wenn ich ein Organigramm verändern möchte, wie wenn ich mich neu aufstellen möchte als Unternehmen, auch organisational. Und dann sind das natürlich 2 Paar Schuhe. Beim einen reden wir von Change Management, also das, was wir so die letzten 15, 20 Jahre auch bis zur Bewusstlosigkeit gehört haben, zumindest ich, in der Beratungswelt, dass wir mit gutem Change Management ja alles regeln könnten, was auch nur manchmal so ist. Und bei anderen größeren Themen, die umfassender sind, die auch die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, verändern, da reden wir dann von Transformation. Und da kann man mit einer guten Transformationsarchitektur tatsächlich auch ganz viele dieser Pain Points oder auch dieser Gefahrenstellen bei Veränderungen deutlich entschärfen, indem wir uns frühzeitig Gedanken machen, indem wir proaktiv durchdenken, was wäre, wenn, und indem wir eine solide Basis für diese Veränderung, die da auf uns zukommt, schaffen, sodass wir sagen können, wir haben alles Mögliche gemacht, um diese Veränderung bestmöglichst zu begleiten.
Und wie ist da so der Zusammenhang aus deiner Sicht von, ich sag mal, den Unternehmensinhabern oder Geschäftsführern und den Mitarbeitern? Also wer macht was wann im Idealfall und sollte man sich vielleicht auch Unterstützung von außen holen?
Ich glaube, das kommt immer sehr drauf an, welches Thema da gerade zugrunde liegt und ob es ein Thema ist, das mir als Unternehmen grundsätzlich liegt, weil ich vielleicht auch schon auf Erfahrungen zurückgreifen kann, die sehr ähnlich waren und weil ich dadurch eine gewisse Resilienz aufgebaut habe, auch damit umzugehen, auch mit Widrigkeiten, auch mit Widerständen umzugehen. Oder ob ich sage, ich habe vielleicht gar nicht die Grundlage und das Know-how, wie ich mich mit dem Ganzen auseinandersetze. Also so Sätze, die ich immer wieder höre, ist natürlich, das ist bei uns nicht machbar. Das kann ich mit unseren Mitarbeitenden, geht das nicht, ja. Und da ist die Frage, möchte ich mich auch dem erwarteten Widerstand vielleicht nicht aussetzen oder habe ich keine Anknüpfungspunkte, keine Werkzeuge, wie ich da dran gehe, um auch mit Widerständen zu arbeiten, die ich vielleicht erwarte. Und ich glaube, es ist meistens eine Mischung aus beidem. Also keine Veränderung und auch keine Transformation kann gelingen, wenn ich nicht die Belegschaft und die Mitarbeiter mit ins Boot holen kann und wenn ich die nicht zu Beteiligten machen kann. Gleichzeitig ist es manchmal ganz gut, auch eine Perspektive von außen zu haben, um überhaupt Dynamiken zu erkennen, die da sind und um vielleicht nochmal klarer rauszuarbeiten, wo sind denn die tatsächlichen Baustellen? Sind die wirklich in der reinen Veränderung oder Umwandlung von äußeren Begebenheiten oder von einem Organigramm oder von der Art und Weise, wie wir Prozesse abbilden? Und braucht es nicht vielleicht auch eher Impulse in der Art und Weise, wie wir kulturell miteinander umgehen, wie wir Zusammenarbeit gestalten, wie Kollaboration aussieht?
Aber ich höre raus, dass du ja dann schon eben mit den Unternehmensinhabern sprichst und die Veränderung aktiv von ihnen ausgeht, weil vermutlich das Team eher dann mitgenommen wird und nicht aktiv die Veränderung anstößt in den meisten Fällen. Wie sollte so ein Unternehmensinhaber an die Sache rangehen? Also am besten irgendwie klein teilen in kleinere Aufgaben, Verantwortlichkeiten definieren, wer macht was und dann vielleicht auch sich überlegen, wie nehme ich denn die Mannschaft mit? Wie kann ich das denn machen?
Also ich glaube, was immer durchscheint und was auch so ein bisschen der Nordstern ist, ist die Vision, die man hat oder auch die strategischen Ziele, die man verfolgt. Und da ist es manchmal so, dass schon auch oft Mitarbeitende sagen, ja, ich merke selber, da muss sich irgendwas verändern oder ich weiß nicht, wie wir das in Zukunft stemmen wollen mit unterschiedlichen Ausgangssituationen oder auch mit dem Workload, der vielleicht dazukommt. Jetzt habt ihr in letzter Zeit in euren Folgen ja auch viel über KI gesprochen. Auch die KI wird ja gerade in eurem Metier sicher sehr, sehr viel verändern auch. Und da ist auch die Frage, ne? Also wie wollen wir da Zusammenarbeit oder auch Arbeitspakete grundsätzlich gestalten oder auch Rollen neu gestalten, um damit bestmöglichst zurechtzukommen? Und wichtig ist, glaube ich, immer, dass auch ein geteiltes Verständnis davon besteht, warum eine Veränderung notwendig ist. Und da, glaube ich, tut es nicht weh, auch sehr frühzeitig Mitarbeitende mit ins Boot zu holen und zu sagen, wir wollen uns da auf den Weg machen. Wir können noch nicht genau sagen, wie dieser Weg aussieht, aber das versuchen wir rauszufinden. Mhm. Und dann auch viele Teile davon partizipativ zu gestalten, zu sagen, wir brauchen auch eine Mitarbeitenden-Sicht, um treffsicher die Probleme zu adressieren, um treffsicher die Themen da auch anzugehen, die Veränderung brauchen, um auch so einen Reality-Check zu haben zwischendrin, zu sagen, das ist jetzt nicht nur ein total netter Gedanke, sondern ja, der ist sogar umsetzbar und sogar vielleicht auch gar nicht so schwer umsetzbar. Und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, mit einer Vision und auch mit einer Idee anzufangen, wo man hin möchte. Also was soll sich zum Status quo tatsächlich verändern und auch sich Gedanken zu machen, warum das tatsächlich notwendig ist. Weil wenn das für mich nur ein loser Gedanke ist und ich die Begründung auch gar nicht so gut fassen kann, dann ist das auch für alle anderen schwieriger verständlich, warum denn Veränderung sein muss. Und immer dann, wenn man die Wahl hat, ist die Veränderung eigentlich wichtig oder notwendig oder nicht, dann wird man, glaube ich, den bequemeren Weg gehen und sagen, nee, dann bleibt doch lieber alles so, wie es ist.
Das stimmt. Das erinnert mich auch ein bisschen an letztes Jahr zum Thema KI jetzt in der Steuerberatung. Wir haben die Herausforderung, dass unser Programm, die Dativ, da langsam aber sicher alles umstellen wird. Und wir haben uns halt gefragt, wie können wir das ins Team transportieren, damit nicht alles auf einmal kommt und nicht jemand Angst hat oder sowas. Und da haben wir halt in 1:1-Terminen ein Video gezeigt, wie das in 5 Jahren ausschauen wird, haben die Reaktionen abgewartet und versucht, auf die Reaktionen zu reagieren. Das hat natürlich uns jeweils pro Mitarbeiter bestimmt 1 Stunde gekostet, dass sich vielleicht manche Unternehmen nicht Zeit nehmen würden. Aber ich merke, dass seitdem einfach die Akzeptanz für diese neue Idee, die in Zukunft auf uns zukommen wird, in den meisten Köpfen einfach da ist. Und dass die Menschen viel lieber mit uns in die Zukunft gehen, wie wenn wir jetzt dazu gar nichts gesagt hätten, einfach umgestellt hätten und jetzt irgendwie so blind weitergewatschelt wären, sage ich mal. Aber da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der da, sagen wir mal, nicht mehr so viel Lust drauf hat. Und da würde mich interessieren, wie würdest du umgehen mit Mitarbeitern, wenn jetzt einer aus dem Team komplett verweigert? Was mache ich dann?
Ich glaube, was ihr in dem Beispiel gemacht habt, ist ein ganz guter Weg. Und zwar das Gefühl zu dieser Veränderung auch anders zu konnotieren. Weg von, das bringt mehr Arbeit, ich muss mich neu einstellen, ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht, wie das eigentlich gehen soll, hinzu, ich habe schon mal einen Anknüpfungspunkt, ich habe schon mal ein konkretes Bild, ich kann mir vorstellen, wie das wird. Das wirkt deutlich weniger bedrohlich. Und die Frage ist ja auch immer, wo kommt dieser Widerstand her oder was bedingt diesen Widerstand? Mhm. Ist der Widerstand tatsächlich, hat er einen fachlichen Hintergrund? Ist es so, dass die Person die Arbeit, die sie heute macht, dann nicht mehr erledigen kann, weil es gewisse Hürden gibt, die zum Beispiel die Software oder was auch immer da bereithält oder einfach technischer Natur, es wäre nicht mehr möglich, dann muss ich sagen, dann ist es ein Widerstand, den ich ja auch durchaus produktiv aufnehmen kann und sagen kann, ja, das ist eine Rückmeldung, die muss vielleicht auch die Schleife zum Entwickler finden. Oder ist der Widerstand dass ich sage, ich habe Sorge, dass ich meine Arbeit auch dann noch gut machen kann und dass ich es kapazitativ schaffe, also dass es mich nicht überfordert, dass ich die richtigen Fähigkeiten habe oder nicht. Und das kann gerade aus unternehmerischer Sicht können das natürlich super Indikatoren sein, zu sagen, da muss ich genauer hingucken. Ich muss es nur schaffen, dass ich das besprechbar mache und dass ich diesen Widerstand so kanalisiere, dass ich am Ende auch gut damit arbeiten kann. Und gleichzeitig ist so die Baseline für mich immer, wenn da Widerstand ist, dann ist es schon mal ein Heads-up als Unternehmer für mich, zu sagen, da kommt was auf uns zu und das wird auch nicht sofort weggehen. Aber es ist für mich wie so ein kleines rotes Warnlämpchen, das angeht auf so einer Schalttafel und das mir zeigt, oh, da muss ich vielleicht noch mal genauer hingucken. Und gerade in dem Kontext kann es ja durchaus sein, dass es sinnvoll ist, dass man eine positive persönliche Erfahrung zu schaffen, auch mit der neuen Umgebung. Ich denke da auch immer so ein bisschen dran, alle haben über KI gesprochen, über ChatGPT und jeder hatte eine Meinung, auch bevor er es das erste Mal selbst überhaupt angewendet hat und ausprobiert hat. Und dann merkt man ja auch ganz schnell, es ist vielleicht gar nicht bedrohlich oder es ist gar nicht so komplex. Und es ist nichts, was mich überrennt, sondern ich kann es in meinen Alltag integrieren, ja. Und genau so kann auch ein Vorgehen aussehen, gerade wenn es einen großen Widerstand gibt, eben zu sagen, wir schneiden das in kleine Pakete und wir gucken wirklich hin und wir hören auch zu. Und dann, glaube ich, kann man sehr schnell auch rausfiltern, geht es vor allem darum, dass man dass damit Angst verbunden ist oder dass damit auch Befürchtungen verbunden sind. Geht es um ein fachliches Thema dabei? Also kann ich etwas nicht oder traust mir nicht zu? Oder haben wir vielleicht auch eine Verweigerungshaltung, weil wir grundsätzlich gerade vielleicht andere Themen auf unserer Landkarte haben als diese Veränderung, mit der wir uns dann natürlich auch noch beschäftigen müssen.
Da muss man sich halt auch als Unternehmen fragen, wer nimmt sich dem an? Und das ist wahrscheinlich meistens die Führungskraft dieser Person, die da etwas, ich sage mal, nicht so an Bord ist bei der Veränderung. Welche Rolle spielt denn Führung aus deiner Sicht konkret bei Veränderungen?
Eine ganz, ganz große Rolle. Also ich meine, wenn wir Führung auch eben so sehen, dass es nicht nur darum geht, Personal zu verwalten, sondern Führung als Leadership tatsächlich vorangehen soll, dann sind das die Early Adopter, dann sind es die, die vielleicht auch selber diesen Weg schon mal gegangen sind und auch selber einschätzen können, okay, was hat denn das mit mir gemacht? Ne? Also wie stand ich der Veränderung gegenüber oder wie habe ich das jetzt gefunden, dass sich da gerade was tut? Mhm. Fand ich das auch lästig im ersten Moment und kann dadurch natürlich auch für mich besser erlebbar machen, wie geht's den anderen? Und darüber kann man sprechen und das kann man auch verbalisieren und man kann auch drauf eingehen und dadurch schon sehr viel Gegenwind nehmen, indem man ganz offen adressiert, ich fand das erstmal auch nicht gut und ich muss mich auch erstmal damit auseinandersetzen, aber ich sehe den Benefit und ich sehe auch für uns eine Chance da drin.
Ja.
Und das muss nicht nur Lippenbekenntnis sein, also so als politische Kampagne zu sagen, ja, ich sage jetzt auch mal, ich fand's doof, wird nicht den Effekt haben, aber zu sehen eben auch die Führungskraft so ein bisschen als Modell zu sehen, die eben neuen Dingen auch offen gegenübersteht, auch wenn das mehr Aufwand bedeutet, auch wenn das mehr Anstrengung bedeutet, das hat einen ganz großen Effekt ins Unternehmen hinein und in die Teams hinein.
Das nehme ich auch so wahr. Es ist auch vielleicht ab und zu auch zuhören, was dem Mitarbeiter helfen würde. Also wenn jetzt wir irgendwie einen Prozess umstellen, gibt es meistens irgendwie eine kleine Testgruppe, die das ausprobiert. Das sind dann eben die Vorreiter, die keine Angst haben vor Veränderung. Und wenn man dann sich entscheidet, das in die breite Masse zu tragen und jemand tut sich schwer damit, dann schreibt man vielleicht den neuen Prozess auf, erklärt ihn, nimmt ein Lernvideo auf, so ein paar Hilfen auch mit der neuen Situation umzugehen. Das gelingt uns sicher immer nicht perfekt. Aber ich glaube, wenn man da hört auf die Stimmen, die aus dem Team kommen und sich dem annehmen kann, dass man schon das relativ gut abfedern kann, diese Widerstände.
Und das sind ja auch so niedrigschwellige Angebote, ne? Also so ein Video oder so ein Tutorial, das kann ich mir auch einfach mal angucken, kurz bevor ich das erste Mal verwende, wenn es um ein neues Tool geht oder was auch immer oder eine neue Software. Und in dem Kontext kann ich dann selbst steuern. Ne? Wie mache ich mich damit vertraut? Vielleicht habe ich auch eine Möglichkeit, so ein Trial-Login oder sowas zu nutzen, wenn wir jetzt sehr stark bei Software-Themen bleiben. Und ich kann selber entscheiden, wie ich mich damit auseinandersetze, ohne dass ich abhängig bin. Und um Abhängigkeiten geht es ja auch oft in dieser Unsicherheit, zu sagen, ich kann das nicht mehr selbstständig bedienen, ich brauche Hilfe von außen, ich brauche Support und so weiter. Und wenn ich diese Schritte oder diese Schwellen auch abbaue mit solchen Angeboten, auch ein Thema, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe, zu sagen, gerade die so nach vorne sprinten, die für sich sagen, ich interessiere mich dafür, die können auch so ein bisschen als First Responder dienen und das muss dann nicht über die Führungskraft laufen. Und grundsätzlich ist es ja auch oft so, dass Führungskräfte auch nicht unbedingt immer diejenigen sind, die fachlich damit super gut vertraut sein müssen und zu sagen, ich erkenne das an und ich gebe auch als Führungskraft an der Stelle mal den inhaltlichen Lead an jemanden, der sich damit intensiv beschäftigt. Das kann für ein ganzes Team sehr empowernd sein und natürlich auch für die Person, die gerne mehr Zeit reinsteckt, die sich intensiv damit auseinandersetzt, zu sagen, okay, da habe ich auch mal eine fachliche Führung in dem Moment kurzfristig abgegeben.
Du hast vorher das Stichwort Transformationsarchitektur erwähnt. Jetzt waren wir viel bei operativen Veränderungen, wie zum Beispiel Software und Co., wo ich mich leicht tue, das in Videos oder Prozessanleitungen abzubilden, abzuspulen. Wenn ich jetzt aber irgendwie was vorhabe, das über 1-2 Jahre geht, das die Organisation grundsätzlich verändert, wie zum Beispiel Stichwort Aufbau zweite Führungsebene, wie gehe ich denn an sogenannte Transformationen ran? Wann informiere ich auch die Mitarbeiter, dass ich das vorhabe? Wie kann ich mich da als Unternehmen irgendwie drauf einlassen?
Ich glaube, was sich da jeder wünscht, ist irgendwie so ein Masterplan oder zumindest so eine Anleitung dafür. Die gibt's so nicht. Und ich glaube, die wäre auch sehr, sehr individuell. Aber was es gibt, ist, dass man sich mit einer Transformationsarchitektur, das darf man sich wie so ein Dashboard vorstellen, wo ich auf einen Blick auch sehe, okay, wo habe ich denn Themen und wo habe ich Punkte, die ich beachten muss dabei, um den Überblick nicht zu verlieren. Weil gerade in Transformationsprojekten ist der Umfang ja schon oft sehr groß und auch sehr, sehr umfassend, wenn ich an unterschiedliche Bereiche und beteiligte Stakeholder in einem Unternehmen denke, dass manchmal ja das neben dem normalen Tagesgeschäft ja schon eine große Herausforderung ist, da irgendwie auch den roten Faden zu behalten. Und mit einer entsprechenden Transformationsarchitektur kann ich mich auch absichern, dass ich diese Dinge bedenke und auch die Wechselwirkungen in unterschiedlichen Bereichen. Gerade wenn du erwähnst, ne, also gerade kommunikative Themen, wie bringe ich es an die Mannschaft, wie vermittle ich auch, was gerade vor sich geht und wie nehme ich auch die Mannschaft mit bei all diesen Themen, auch wenn es ruckelt zwischendrin, auch wenn es Zeiten gibt, in denen halt der Endzustand und der finale Zustand noch nicht erreicht sind, dann kann man da planvoll vorgehen, indem man eben sehr bewusst sich überlegt, okay, was steht in Wechselwirkung zueinander und sowas wie so ein Ablaufplan und eine Mitarbeiterkommunikation hat schon eine sehr starke Wechselwirkung, dann eben zu sagen, ich setze es in diese Abhängigkeit und ich mache auch einen guten Zeitplan und ich versuche das an der Stelle auch wirklich so zu begleiten, dass man als Mitarbeitender das Gefühl hat, nicht nur vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, sondern auch mitzuleben in dieser Veränderung und auch Möglichkeiten zu haben, da zu partizipieren, sich einzubringen und auch ja so eine Wasserstandsmeldung abzugeben. Ne? Wie kommt das gerade an? Was brauchen wir gerade? Und das darf man sich durchaus wie ein Geben und Nehmen vorstellen. Das kann bei manchen Themen stark partizipativ sein, bei anderen weniger. Es kommt natürlich immer auf die Ausgangssituation und auch auf das Ziel an, das man verfolgt.
Es ist wahrscheinlich ein schmaler Grat zwischen, man überlegt sich, was man so machen möchte, ich sag's den Mitarbeitern, dass halt nicht gemauschelt wird, dass irgendwas gerade im Busch ist und der eine oder andere vielleicht schon was mitbekommt, da halt rechtzeitig den Moment zu finden, die Leute zu informieren, das, was vor sich gehen wird, dass keine Angst haben muss. Und das halt auch irgendwie darzustellen, was es konkret für den Einzelnen bedeutet. Weil das ist ja so aus Mitarbeiterbrille auch das, was mich interessieren würde. Was heißt das Ganze jetzt für mich?
Was verändert sich jetzt für mich dadurch?
Ja. Genau.
Und wenn wir bei eurem Beispiel bleiben, der zweiten Führungsebene, dann ist es ja ein Thema, das schon auch den Arbeitsalltag schon stark beeinflussen wird. Und auch da zu sagen, okay, welche Gedanken muss ich mir machen, bevor ich auch so ein Thema in die ganze Belegschaft gebe? Also welche Grundannahmen muss ich für mich schon mal getroffen haben? Wie muss mein Zielbild aussehen? Wie soll das Ganze ausgestaltet sein? Das sind schon auch Punkte, die zum größten Teil auch aus der Führung herauskommen müssen, um erstmal so eine Orientierung zu bieten. Wie das dann im Detail aussieht, da kann man dann immer partizipativer auch werden und die Menschen da ganz konkret einbinden. Auch dann ist Veränderung immer deutlich eher verdaubar, wenn man das Gefühl hat, dass es eben nicht über die eigenen Köpfe entschieden wird, sondern man schon einen aktiven Anteil auch am Zielzustand hat.
Was für mich als Unternehmer heute Morgen auch sehr interessant war, dass du gesagt hast, man soll sich überlegen, wie man das messbar macht, ob es erfolgreich war. Weil oft fangen Unternehmen ja irgendwelche Veränderungen an und überlegen sich, dass das vielleicht gut ist, aber überlegen sich gar nicht, wie sie dann nach Fertigstellung der Veränderung merken, dass das so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Und gerade bei so Thema wie zweite Führungsebene, ich muss mir schon überlegen, was dann eintreten soll, damit ich für mich sage, das war jetzt eine gelungene Transformation oder vielleicht ist es auch eine Konstruktion geworden, die für mich so gar nicht passt. Da muss man halt immer aufpassen, finde ich, dass man das nicht aus den Augen verliert während der Veränderung und schon noch dorthin steuert, wo man am Anfang auch hin wollte.
Ich erinnere mich da auch an dieses Beispiel, das wir besprochen haben, dass wir sagen, okay, wir wollen eine zusätzliche Führungsebene und wir wollen die, weil wir uns strategisch auch ganz bewusst anders positionieren wollen und weil wir unseren Workload auf andere Themen lenken wollen in der Führung Und gleichzeitig ist dann natürlich auch das Risiko, dass man sagt, ja gut, okay, wir haben ja eine Führungsebene, dann können wir vielleicht auch beim Recruiting andere Profile auswählen oder können wir auch unterschiedliche Kompetenzniveaus auswählen und einstellen, weil wir ja eben die Möglichkeit haben, uns diesen Themen dann zu widmen und individueller Personalentwicklung mehr Zeit zu schenken. Ob wir dann nur das Problem verschoben haben oder nur die Workloads und die Arbeitspakete verschoben haben oder eine tatsächliche strukturelle Veränderung haben, da ist dann ein Fragezeichen dahinter. Und ich glaube, deswegen ist auch so eine stringente Transformationsarchitektur wichtig, um da den roten Faden nicht so leicht zu verlieren. Und im Zweifel dann eben auch zu sagen, okay, woran messe ich denn wirklich meinen Benefit bei dieser organisationalen Veränderung? Und was ist mein Ziel? Und das muss nicht immer eine Kennzahl, eine harte sein, kann aber, weil es manchmal dadurch natürlich deutlich leichter messbar wird im Daily Business.
Wenn du jetzt einen Unternehmer hättest, mich zum Beispiel, der jetzt irgendwie eine größere Veränderung vorhätte, konjunktiv bewusst, und ich frage dich 3 Tipps, was soll ich unbedingt beachten, bevor ich mich an diese Veränderung mache? Was würdest du mir empfehlen?
Ich glaube, der Blick nach innen ist so das, was man am allerwenigsten auf dem Schirm hat als Unternehmer oft, weil man sich natürlich sehr konzentriert auf das, was im Außen passieren soll, aber auch zu überlegen, die Veränderung, die betrifft vielleicht nicht nur betriebliche Abläufe oder ein Organigramm, sondern die betrifft ja auch mich. Die verändert ja auch ganz oft die Art und Weise, wie ich meinen Job mache oder wie mein Alltag so aussieht. Und dann auch sehr, sehr bewusst zu sein und zu sagen, okay, was heißt denn das eigentlich für mich? Und heißt diese Veränderung, die ich da anstoße, nicht auch Veränderung bei mir ganz persönlich? Das ist so für mich das Einfallstor oder das ist für mich auch ganz oft so ein Thema, das oft als allerletztes betrachtet wird. Aber das würde ich schon sehr früh adressieren für mich selbst. Also auch eine Reflexion, was wird das mit mir tun? Und wird es vielleicht auch Zeiten geben, die ich, obwohl ich es möchte und obwohl ich davon überzeugt bin, die es für mich schwierig machen, ne? Weil, wie gesagt, Veränderung ist ja auch oft was, wo man sagt, ja, bei den anderen, aber bitte nicht bei mir. Die anderen können sich ruhig verändern, alles andere darf sich verändern, aber bei mir soll bitte alles gleich bleiben, dass man das mitbedenkt. Und ein anderes Thema, ein anderer Punkt wäre, dass man auch immer wieder, auch im Verlauf der Veränderung, immer wieder so einen kleinen Check macht, bin ich da noch in Scope oder hat sich da was verselbstständigt? Und da kann zum Beispiel auch eine externe Sicht sehr, sehr hilfreich sein. Denn das sind oft Dinge, die man so selber schwierig wahrnimmt und die man mit so einem neutraleren Blick von außen oft besser nachvollziehbar machen kann. Und ja, das wären so Dinge, die mir ganz spontan einfallen dazu. Du hattest nach 3 gefragt, ne?
Einer fehlt noch. Vielleicht fällt dir doch einer ein.
Auch Demut, auch zu wissen, was kann ich und was traue ich mir zu und wo brauche ich vielleicht auch Unterstützung. Unterstützung aus dem eigenen Team, Unterstützung aus der Führungsmannschaft, externe Unterstützung. Denn was ich schon auch häufig wahrnehme, ist dieses Selbstverständnis von Menschen, die ein Unternehmen führen, dass sie das alles alleine hinkriegen müssen, weil das eben so wäre und weil man sich das ja irgendwie selbst auch abverlangen muss in der Rolle. Und ich glaube, dass bei all dem, gerade wenn man sich aufmacht, sich zu verändern in einem Unternehmen, da darf auch Veränderung für einen selber rausspringen und da darf gerne auch ein Impuls von außen kommen, aus meiner Sicht.
Das finde ich einen wertvollen Punkt. Also viele Unternehmer, die ich kenne, kommen ja irgendwie von unten und haben sich das komplette Unternehmen selbst aufgebaut und sie können auch sehr viel, aber oft ist es einfach ein Ticken leichter und es darf auch ab und zu im Unternehmerleben ein Ticken leichter sein, wenn jemand anders einem hilft. Sei es jetzt in Transformationsberatung, aber auch gerade bei Führung sehe ich es oft, dass irgendwie bestehende Unternehmer Führung oft an fachliche Kompetenzen knüpfen, aber gar nicht zulassen, dass man ihnen vielleicht auch das mal zeigt, wie es anders geht und wie man sich auch mit Mitarbeitenden irgendwie verbinden kann, ohne nur irgendeinen Titel vorweisen zu können. Also.
Und gerade in eurer Branche ist das ist das ja auch so ein Thema, ne? Also qua Titel erfülle ich auch in der Regel eine Führungsrolle und bin eine Führungspersönlichkeit. Und das kann man durchaus mal zur Diskussion stellen. Wie viele Steuerberatenden haben sich denn intensiv mit Führung auseinandergesetzt, bevor sie angefangen haben, Menschen zu führen oder bevor sie ein Team führen?
Diese Statistik will ich nicht sehen, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, ob es die gibt, ob man die sehen wollen würde. Und das bringt aber auch ganz viele in eurem Bereich in eine Situation, in der man auch wirklich an unterschiedlichen Fronten kämpft. Und die Frage ist, muss ich diesen Kampf führen oder bin ich an der Stelle auch so ehrlich zu mir selbst und sage, vielleicht ist das ein Punkt, an dem es gut tut, wenn ich mir auch selbst an der in den Konstellationen halt mal Weiterbildung gönne, Impulse von außen, Coaching, irgendeine Form von Auseinandersetzung, die eben nicht in den Kontexten des eigenen Betriebs stattfindet oder in den eigenen Führungssituationen selbst. Und ich glaube, was in dem Kontext wichtig ist, ist zu sagen, wir haben eingangs davon gesprochen, dass diese Herausforderungen und auch die Taktzahl an Veränderungen immer höher wird. Und wenn wir auch gerade so auf Megatrends gucken und so weiter, dann reden wir ja nicht von so kleinen, feinen Veränderungen, sondern so von so Paradigmenwechseln. Und wer wäre man zu sagen, jeden Paradigmenwechsel, den change ich dir so weg, ne? Also ich glaube, da auch verantwortungsvoll mit sich selber umzugehen und am Ende natürlich auch mit dem Unternehmen, das man führt und sagt, hier kommen wir an einen Punkt, da ist es sogar zwingend notwendig, dass wir nach vorne denken, dass wir auch Support hineinholen, weil das größer ist oder die Veränderung größer ist als das, was wir bisher so gemeinsam gemacht haben. Das halte ich für ganz wichtig in dem Kontext. Und die Frage ist ja auch immer, und da sind wir auch wieder bei so einem Thema wie eingangs, kommt die Veränderung daher, weil wir reagieren auf irgendetwas, was schon längst da ist? Oder kommt die Veränderung, weil wir vorsorgen wollen für eine Zeit oder für eine Situation, in der wir eben bewusst gestalten wollen und nicht nur reagieren wollen auf das, was schon längst unabkehrbar ist?
Da schließt sich der Kreis, Johannes. Es waren, finde ich, sehr viele wichtige Punkte dabei, die mich sehr weiterbringen in meinem Unternehmerleben und die hoffentlich all unsere Zuhörer auch weiterbringen. Ich habe jetzt zum Abschied noch eine Schätzfrage dabei, wie immer, auf die du nicht vorbereitet bist. Ich kenne auch nur die Schätzantwort, aber wir versuchen mal unser Glück. Anknüpfend an unsere Themen von heute, wie viele Transformationen in Unternehmen scheitern denn ungefähr im Prozent?
Das könnte ich auch strategisch denken, ne, für meinen eigenen Vorteil, aber ich müsste schon sagen, dass das wahrscheinlich über 60% sind.
Sagt mir auch KI auf Basis von Studien von McKinsey, Boston, Harvard etc. Und die Gründe sind all diese Themen, die wir heute diskutiert haben, die man entweder richtig machen kann oder die eben nicht so gut laufen. Also mangelnde Einbindung Mitarbeiter, unklare Vision, Führung nicht konsequent genug, zu wenig Kommunikation. Das ist, finde ich, eine erschreckend hohe Zahl. Mhm.
Kann man sich überlegen, will ich bei den 60 oder bei den 40% sein?
Immer bei den 40.
Always.
Ja, spannend und irgendwie erschreckend gleichzeitig. Und das motiviert mich, es selber besser zu machen. Und ich hoffe eben auch alle, die sich dieser Folge bis zum Ende gewidmet haben. Vielen Dank, Johannes, für deine Zeit und bis nächste Woche Donnerstag.
Danke für eure Zeit. Vielen Dank.